Wir werden heute Morgen viel über Könige lesen, unterschiedliche Könige. Und wir werden heute den ersten Krieg in der Bibel sehen. Lass uns lesen hier in 1. Mose, Kapitel 14, die ersten 9 Verse. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von China, Ajochs, des Königs von Elasar, Kedor, Laomas, des Königs von Elam und Tidals, des Königs von Goyim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birsha, dem König von Gomorra, Shinab, dem König von Adma, und Shemeba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim, das ist das Salzmeer. 12 Jahre hatten sie Kedor Laomer gedient, im 13. Jahr aber empörten sie sich. Und im 14. Jahr kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter bei Ashterot Karnayayim und die Susiter bei Ham und die Emiter in der Ebene von Kirjatayim. Und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das in der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter und auch die Amoriter, die zu Hesuson Tama wohnten, und es zogen aus der König von Sodom und der König von Gomorra und der König von Adma und der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Siddim, gegen Kedor Laomer, den König von Elam, und all seine Freunde, haben wir schon gelesen, 4 Könige gegen 5. Also jede Menge Könige, die hier aufeinander losgehen. Und ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Leben. Wenn es da mehr als einen König gibt, dann gibt es Konflikte. Jesus hat es mal so gesagt in Matthäus 6. Er hat gesagt, niemand kann 2 Herren dienen. Das ist nicht möglich, unser Herz ist nicht groß genug dazu. Jesus hat gesagt, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also ihr könnt nicht für Gott und sein Reich leben und für irdischen Wohlstand, in dem Fall für die irdische Welt, für Materialismus. Du kannst kein Nachfolger Jesu sein und ein Materialist oder ein Egoist. Und wenn du versuchst, für 2 Herren zu leben, dann wirst du immer zerrissen sein. Und dann wirst du am Ende wahrscheinlich faule Kompromisse eingehen und du wirst nicht glücklich sein. Wenn du versuchst, mit einem Bein in der Welt zu gehen und mit einem Bein mit dem Herrn zu gehen, dann wirst du weder glücklich sein in der Welt, wir wissen, die wird uns nie befriedigen, das rein materialistische, irdische wird uns nie völlig zufriedenstellen und der Heilige Geist wird dich überführen. Und du wirst auf der anderen Seite aber auch nicht glücklich sein im Reich Gottes, weil du ein geteiltes Herz hast, weil du Lust hast nach dem anderen. Und das ist eigentlich ein miserables Leben, so dazwischen, und du kriegst so die Schläge von allen Seiten. Das ist echt nicht cool. Jesus hat gesagt im ersten Johannesbrief, also durch den Apostel Johannes, Kapitel 2, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und ich mag diesen Vers, ist einer meiner Lieblingsverse im Psalm 84, Vers 6. Da heißt es, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Das ist der Weg zum Glück. Gebahnte Wege im Herzen. Ein Herr und ein Herr allein und ihm folge ich nach. Aber hier haben wir 4 Könige gegen 5 Könige, die Krieg miteinander führen. So 2 Konföderationen gegeneinander könnten wir sagen. Wir könnten eigentlich sagen, wir sehen hier sowas wie den Ersten Weltkrieg in der Geschichte der Menschen. Für heutige Begriffe war es vielleicht so ein kleiner Konflikt. Das waren Könige von eher kleinen Gebieten, von Stadtstaaten, würden wir vielleicht sagen. Aber für damalige Verhältnisse war das wirklich ein Weltkrieg. Wir sehen hier auf der einen Seite 4 Könige aus dem Zweistromland, das heißt dieser Gegend von Irak, Iran. Diese Konföderation um den König Kedor Laomer. Und die kämpfen gegen 5 Könige aus dem Gebiet des Toten Meeres, also ganz schöne Distanz dazwischen. Und diese Könige hier aus dem Süden Israels, die waren 12 Jahre lang unterjocht von dem König Kedor Laomer. Und dann im 13. Jahr haben sie rebelliert gegen ihn. Und also ist dieser König dann mit 3 seiner verbündeten Könige und ihren Armeen gegen diese 5 Könige in den Süden Israels gezogen. Und dann haben wir gelesen, auf ihrem Weg schlugen sie noch andere Völker, die sich ihnen da in den Weg gestellt haben. Die sind diese Hauptverkehrsverbindung hinabgezogen, wenn wir das auf der Karte betrachten. Die Königsstraße hieß es damals. Und es wurden hier viele Orte, auch viele Namen erwählt und es ist interessant, noch vor 100 Jahren haben die Bibelkritiker gesagt, ja, diese Geschichte hat überhaupt keine Grundlage, es gibt keine Beweise dafür, dass das wirklich passiert ist und bla 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 und so weiter und so fort. Also die Bibel ist ein nettes Buch, aber nicht wirklich Geschichte. Aber in der Zwischenzeit sind die meisten Namen und die meisten Orte, von denen wir hier lesen, von der Archäologie bestätigt worden, wie immer eigentlich. Aber es kommt hier zum Kampf in einem Tal beim Toten Meer. Und wir haben gelesen, die aufständischen Könige, die lokalen Könige aus dieser Gegend, die haben den Krieg verloren. Vers 10 lesen wir im Tal Siddim, aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube. Und die Könige von Sodom und Gomorra flohen und fielen dort hinein. Also nicht die Könige persönlich vielleicht, aber ihre Armeen. Da nahmen sie, also die anderen, die siegreichen Könige, alle Habe von Sodom und Gomorra und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Lot ist so ein Beispiel in der Bibel für einen Bruder, der so ein geteiltes Herz hatte. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen, oder letzten 2 Wochen eigentlich, er hat in Ägypten ein Herz für diese Welt bekommen. Und wir haben letztes Mal gesehen, er zog in die Gegend von Sodom, was auch ein Bild für diese Welt ist, diese gottlose Welt. Und er wohnte in der Gegend und dann wohnte er in Sodom. Und wir werden noch sehen, dass er im Tor von Sodom sitzt, also ein Leiter von dieser gottlosen Stadt wird. Und wir sehen das in seinem Leben schön illustriert, wie diese Welt uns gefangen nehmen kann. Und ihr kennt das wahrscheinlich aus eurem eigenen Leben. Man spielt so ein bisschen mit Versuchungen und mit Sünden. Und am Anfang macht es Spaß, über die Stränge zu schlagen, sich vielleicht noch ein bisschen mehr Luxus zu leisten, als es eigentlich recht wäre oder als es gut für uns wäre. Vielleicht ein bisschen anzugeben, ein bisschen zu tratschen, ein bisschen Porno oder unerlaubten Sex, ein bisschen Rauchen, ein bisschen Party. Und dann am Ende endet man als habsüchtig und kaufsüchtig und ruhmsüchtig und tratschsüchtig und sexsüchtig und pornosüchtig und drogensüchtig oder als Alkoholiker, wie das so ist. Und man endet als Sklave von seinen Lüsten und diesen Substanzen. Und man ist gebunden, man ist unfrei wie Lot hier. Und dann macht es nicht länger Spaß. Versuchungen halten nie das, was sie versprechen. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also hier haben wir Lot, einen gefangenen Bruder. Und was sollen wir machen, was sollen wir tun mit jemandem, der gefangen ist in Sünde oder in dieser Welt? Ich meine, war Lots eigene Schuld, oder? Warum war Lot gefangen? Weil er ein Blödmann ist, schlicht und einfach. Er hatte gewählt, in Sodom zu leben. Hätte er eine bessere Entscheidung getroffen, dann wäre er noch ein freier Mann wahrscheinlich. Und Abraham hätte sagen sollen oder sagen können, nicht sollen, aber sagen können, was geht's mich an? Ich meine, Lot ist selber schuld. Geht uns unser Bruder, unsere Schwester etwas an? Sind wir der Hüter unseres Bruders? Ja, absolut, natürlich. Und seht hier, Lot brauchte einen Retter. Er war unfähig, sich selbst zu befreien. Er war gefangen. Und geistig gesprochen sind wir alle in seiner Situation. Eigentlich, wir alle brauchen einen Retter. Vers 13 lesen wir, und es kam ein Kommerner und berichtete es Abraham, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner. Die waren Abrahams Bundesgenossen. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, also es waren seine Diener, seine Sklaven, die in seinem Haus halt geboren wurden und aufgewachsen sind, die offensichtlich besonders loyal waren dem Abraham gegenüber. Und er jagte ihnen nach, also er, und wir werden sehen, mit seinen Bundesgenossen, er jagte ihnen nach bis nach Dan. Ganz schön riskantes Unterfangen, oder? Ich weiß nicht, wie viele Leute die genau waren. Vielleicht waren es so um die 1000, aber sie waren wohl krass in der Unterzahl im Vergleich zu diesen Armeen, die hier ganze Völker unterworfen haben. Die haben ihr Leben riskiert. Haben sie gejagt bis nach Dan. Ihr wisst, Dan ist ganz im Norden von Israel, also so geschätzt 350 Kilometer entfernt ungefähr. Und ich habe da persönlich keine Erfahrung, aber ich schätze mal, dass man vielleicht so mindestens eine Woche unterwegs ist mit Pferden. Ich weiß nicht, wie weit kann man reiten an einem Tag? Auf jeden Fall, es war ganz schön mühsam. Es war ganz schön kostspielig, besonders für einen 80-jährigen alten Mann. Wie viel darf es dich kosten? Wie viel darf es uns kosten, um einen Bruder zu befreien, der gefangen ist? Wie viel ist dir, wie viel ist mir die Seele eines Menschen wert? Wir wissen, wie viel Gott wert ist. War ihm so viel wert, dass Jesus gekommen ist und bereit war, sein Leben zu geben, um uns zu retten. Und wir sind sein Leib auf dieser Erde. Wir sind Teil von seinem Rettungsteam. Und seine Rettungsmission ist auch unser Auftrag. Er will durch uns handeln, durch seinen Leib in dieser Welt. Und wir lesen im Galaterbrief 6, Vers 6, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Oder Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Jakobus 5, Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Natürlich können wir an Römer 10 denken, wo es heißt, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes in dem Kontext das Evangelium verkündigen. Und wie können wir an dieser Rettungsmission Jesu teilhaben? Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie wir Teil davon sein können. Wir können für die Verlorenen beten oder für die verlorenen Söhne und Töchter. Wir können Missionare unterstützen. Wir können selber das Evangelium weitersagen bei jeder Gelegenheit. Ich mag das, dass der Jochen hier zu dem Heavy Metal Festival fährt, um den Leuten das Evangelium weiterzugeben. Und hat mir eine coole Geschichte im Auto erzählt, dass er hier mit den Rabauken von seiner Schule zusammen war und er hat ein Traktat hingelegt und draufgeschrieben, was hast du draufgeschrieben? Nicht lesen oder lesen verboten? Und dann ist er mal kurz rausgegangen und als er zurückkam, war das Ding natürlich weg. Also es gibt viele Möglichkeiten, die gute Nachricht an den Mann zu bringen. Lass uns die nutzen. Du kannst bei einem Missionseinsatz mitmachen. Du kannst beim Camp mitmachen von mir aus. Suchen übrigens noch Mitarbeiter bei allen Praiseland Camp Wochen diesen Sommer. Du kannst strauchelnde Geschwister ermahnen und ermutigen. Du kannst ein Leben leben, das ein Zeugnis ist für die Menschen, die Gott nicht kennen. Du kannst Kinder oder andere Menschen unterrichten, Menschen zu Jüngern machen, Seelsorge im weitesten Sinn. Du kannst von mir aus eine evangelistische Webseite erstellen oder du kannst kochen auf dem Camp. Also hunderte Möglichkeiten, je nach deiner Begabung. Aber du kannst Teil sein von dieser großen Rettungsmission Jesu. Und wir sehen hier, Abraham war gewillt, für seinen Bruder, seinen Neffen, in dem Fall Lot, zu kämpfen. Er war bereit, sein Leben für dessen Befreiung zu riskieren. Und er zieht für seinen Bruder in den Kampf. Und wir sehen hier, die waren vorbereitet. Seine Männer waren trainiert im Kampf. Und das ist eine wichtige Lektion für uns. Leute, wir leben in einem geistlichen Kampf. Wir leben in einem geistlichen Krieg. In diesem Kampf geht es um die Seelen von Menschen. Himmel oder Hölle. Und ob uns das gefällt oder nicht, die Bibel sagt uns, wir sind Soldaten Christi. Urlauber für Christus hätte mir besser gefallen, aber das Neue Testament verwendet immer wieder dieses Bild von Soldat und Krieg und so weiter. Ich habe Zivildienst gemacht. Ich kann sagen, mich geht das nichts an, aber der geistliche Kampf geht uns alle was an, ob uns das gefällt oder nicht. Und so das christliche Leben, das Leben als Nachfolger Jesu, ist kein Ponyhof. Habt ihr vielleicht schon gemerkt. Es ist kein Urlaub, es ist ein Leben im Kampf. Es ist ein Leben auf dem Schlachtfeld, auf dem Geistlichen. Und wir haben starke Feinde unserer Seele. Teufel und seine Freunde, die Dämonen, diese gottlose Welt, Weltlichkeit, gottlose Kultur, die einen Einfluss ausübt, unser eigenes Fleisch, diese sündigen Impulse, die wir in uns selbst finden. Frage an dich ganz persönlich ist, bist du vorbereitet? Hast du gelernt zu kämpfen? Sind wir geistlich wachsam? Tragen wir unsere geistliche Waffenrüstung, von der wir im Epheserbrief Kapitel 6 lesen? Rechnen wir damit, angegriffen zu werden? Und sind wir bereit anzugreifen, wenn Brüder oder Schwester oder Mitmenschen gefangen sind? Sind wir bereit, aktiv zu werden, um sie dem Teufel zu entreißen? Haben wir überhaupt eine Vision dafür? Ich meine, wir sollten sie haben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Und dafür hat Jesus gelebt. Dafür ist Jesus gekommen, dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, um Menschen zu retten. Wir wissen, Paulus hat dafür gelebt. Das war seine Leidenschaft. Er hat gesagt, die Liebe Christi drängt mich. Im 1. Korinther 9 hat er gesagt, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Er hat gesagt, ich könnte es gar nicht aushalten, nicht Teil von dieser Rettungsmission von Jesus zu sein in dieser Welt. Er starb für uns. Er hat uns so sehr geliebt. Er hat uns gerettet. Er hat uns versöhnt mit dem Vater. Und wir tragen diesen Schatz des Evangeliums in unseren irdenen Gefäßen, wie es im 2. Korinther heißt. Wir sind so reich beschenkt. Und wir haben diese Medizin, die auch andere Menschen retten kann. Also wie können wir zurückhalten? Wie können wir sie nicht weitergeben? Wie können wir nicht Barmherzigkeit haben mit anderen? Und die Frage ist natürlich auch, was darf dieser Missionsauftrag Jesu uns ganz persönlich kosten? Paulus hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, wie ihr wisst. Und ich denke an unseren Bruder Said, der im Gefängnis im Iran treu und mutig das Evangelium verkündigt und der damit sein Leben aufs Spiel setzt und seine Gesundheit. Wir haben erfahren, er ist erst vor kurzem wieder verprügelt worden von seinen Mithäftlingen. Und ich denke an die Geschwister, die in China oder in Nordkorea unter Lebensgefahr Bibeln nach Nordkorea schmuggeln und sich im Untergrund um diese verfolgten Geschwister dort kümmern. Es ist kein Ponyhof. Ich denke an die Herrnhuter Brüder im 18. Jahrhundert, die sich teilweise selbst in die Sklaverei verkauft haben, um Übersee das Evangelium zu verkündigen. Haben sich für immer verabschiedet von ihren Familien und sind auf das Schiff gestiegen, um Jesu willen, um der Rettung von Seelen willen, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Ich denke an eine Missionarin, die all ihren Wohlstand und all ihre Bequemlichkeit aufgegeben hat, um Waisenkindern in Afrika zu dienen. Und ich denke an einen Bruder im Herrn, der ein sehr einfaches Leben lebt und einen Großteil seines Einkommens dafür gibt, um Missionare zu unterstützen. Ohne Organisation, ganz persönlich, ganz konkret. Ich kann auch an ein altes Ehepaar in Kalifornien denken, das jeden Tag im Gebet für Missionare kämpft und die fast jeden Tag den einen oder den anderen anrufen und versuchen, ihn zu ermutigen. Oder für mich als die Geschwister, die auf dem Praiseland Camp kochen. Und ihr wisst, das sind die wahren Helden auf dem Camp. Besonders wenn es heiß ist, in dem heißen Küchenzelt und die stehen früh auf und die gehen spät schlafen. Das fordert mich heraus. Was darf die Rettung von Seelen dir und mir kosten? Welchen Preis bist du ganz persönlich bereit, dafür zu bezahlen? Abraham riskiert hier alles, um Lot zu retten. Und der Herr schenkt ihm Gelingen. Seht hier Vers 15. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Also ganz schön weit. Haben keine Mühe gescheut. Aber was für ein Segen. Vers 16, und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Hey, wäre das nicht cool, einer von diesen Männern von Abraham gewesen zu sein, einer von diesen 318, die mit Abraham gekämpft haben? Oh. Ich hatte so eine Angst, hier gegen diese Übermacht in den Kampf zu ziehen. War ein echter Glaubensschritt. Hier, unser alter Mann Abraham, der ist echt ein Tier. Aber Gott hat geholfen. Wow, jeder Pfeil, den ich abgeschossen habe, hat getroffen. So eine Trefferquote hatte ich noch nie. Und dann in Vers 20 lesen wir, Gott hat ihre Feinde in ihre Hand gegeben. Es war sein Werk, nicht ihres. Sie sind wie wir nur Werkzeuge in der Hand des allmächtigen Gottes gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Männer gesagt haben, wow, seht mal, was Gott getan hat. Er hat Menschen befreit, er hat uns reich beschenkt in diesem Prozess. Wow, das ist cool, dass ich das erleben durfte. Das ist ein Privileg, dass ich Teil davon sein durfte. Und weißt du was, du darfst so ein Mann Gottes oder so eine Frau Gottes sein. Du darfst Teil von dieser Rettungsmission Jesus sein. Und das ist das größte Abenteuer, was es im Leben gibt. Und das ist das größte Privileg, was es im Leben gibt.
Amen.
Und jetzt werden wir zwei weitere Könige sehen. Vers 17. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer oder Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal, das Kidron-Tal vor Jerusalem. Und Melchisedek, König von Salem, Melchisedek bedeutet so viel wie König der Gerechtigkeit, König von Salem, Salem bedeutet so viel wie Friede, wisst ihr, Shalom kommt davon, Friede, Jerusalem. König von Salem brachte Brot und Wein heraus. Erinnert mich an das Abendmahl, was wir gerade gefeiert haben. Und er war Priester Gottes, des Höchsten. Interessant hier, ne? Hier haben wir einen König, Priester des Höchsten, des wahren Gottes, König der Gerechtigkeit, König des Friedens, der Brot und Wein herausbringt. Und er segnete ihn, das heißt Abraham, und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott oder gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Also er ist ein Priester, er segnet Abraham im Namen Gottes und er segnet oder preist Gott für seinen Sieg. Wer ist dieser Melchisedek? Wird nur dreimal erwähnt in der Bibel. Das erste Mal hier, das zweite Mal im Psalm 110. Das ist ein messianischer Psalm, also ein Psalm über den Messias. Vers 1 ist der bekannteste Vers davon wahrscheinlich, da heißt es: Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe, zum Schemel deiner Füße. Und Jesus selbst hat uns in Matthäus 22 gesagt, dass hier Gott zu dem Christus, zu dem Messias spricht. Und dann heißt es im Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also das sagt Gott, der Vater, zu Gott, dem Sohn, dem Messias hier. Und das dritte Mal wird Melchisedek erwähnt, im Hebräerbrief natürlich. Da wird im Kapitel 5 erstmal dieser Psalm 100, Vers 4 zitiert, wird über Jesus gesagt, dass er ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. In Kapitel 6 wird gesagt, in Ewigkeit ist er so ein Hohepriester. Und dann steht im Hebräer 7, Verse 1 bis 3, denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Und dann wird gesagt, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Und wenn man es wörtlich nimmt, viele glauben deswegen, dass Melchisedek eine alttestamentliche Erscheinung von Jesus selbst ist. Also wenn wir es ganz genau sagen wollen, von der zweiten Person des dreieinigen Gottes, denn er wurde erst Jesus, als er Mensch geworden ist. In Johannes 8 hat Jesus gesagt, Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Vielleicht hat er ihn gesehen, als er Melchisedek traf hier vor Jerusalem. Andere Ausleger glauben, dass Melchisedek ein Priester von Jerusalem war. Wie auch immer, er ist auf jeden Fall ein Bild für Jesus. Es geht auf jeden Fall um Jesus. Und Jesus ist der Friedefürst, er ist der König der Gerechtigkeit. Er lädt uns ein an den Tisch seiner Gnade. Er bringt uns Brot, sein Leib, der gebrochen ist für uns. Er bringt uns den Kelch, sein Blut, sein Leben, das er für uns gegeben hat. Er lässt uns teilhaben an seiner Erlösung. Wow, wir sind reich gesegnet. Und dann lesen wir im Vers 20 weiter, und Abraham gab ihn, das heißt Melchisedek, den Zehnten von allem, 10% seiner Beute. War ein Akt der Verehrung, ein Akt der Unterwerfung, ein Akt der Wertschätzung, ein Akt der Anbetung, wenn es um Gott hier geht. Akt der Anerkennung, dass er den Sieg errungen hat und dass eigentlich alles ihm gehört. Der Zehnte repräsentiert eigentlich nur alles, die gesamte Beute. Ihr wisst, später wurde der Zehnte dann für die Israeliten im Gesetz festgeschrieben. Es gab eigentlich verschiedene Zehnte. Also wenn man alles zusammenrechnet, ungefähr 30% ihres Einkommens haben sie gegeben für den Unterhalt der Priester und der Leviten, also der Vollzeitlichen, würden wir heute sagen, für die Versorgung der Armen und der Ausländer. Und wenn sie es nicht gegeben haben, hat Gott gesagt, ihr habt mich beraubt. Es gehört mir, ihr habt mich beraubt. Und er hat ihnen gesagt, prüft mich. Wenn ihr es tut, ich werde euch segnen. Weil es zeigt, dass ihr Herz am rechten Fleck ist, dass sie richtige Prioritäten haben in ihrem Leben, dass ihnen Gott wichtiger ist als ihr Zeug und ihr Geld und diese Welt. Und was wir geben und wie wir geben, macht auch wieder einen riesen Unterschied in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind. Manche Ausleger sagen jetzt über diese Stelle hier, sehen wir, dass der Zehnte gegeben wurde vor dem Gesetz. Deswegen gilt es auch für uns heute als Nachfolger Gottes, dass wir den Zehnten geben. Auf der anderen Seite, Abraham hat nicht den Zehnten von seinem Einkommen gegeben, sondern den Zehnten von seiner Beute. Ich persönlich bin mir nicht so sicher. Wir sehen zumindest nirgendwo im Neuen Testament, dass wir Nachfolger Jesu auf irgendeinen Prozentsatz festgelegt sind. Es geht nicht um Gesetzlichkeit. Und Leute, hier kontrolliert niemand, wer wie viel gibt. Wir sammeln nicht mal eine Kollekte, hinten steht eine Spendenbox, wir haben ein Bankkonto, wer geben will, kann geben. Ganz frei, wie es ihm am Herzen liegt. Was im Neuen Testament klar ist, ist, dass jeder Christ ein Geber sein soll. Das ist ganz normal ein Teil unserer Anbetung. Und die Bibel ist auch ganz klar, dass alles eigentlich Gott gehört. Also wenn wir etwas geben, dann geben wir ihm eigentlich nur was zurück, was ihm sowieso gehört. Wir sind nicht die Eigentümer von unserem Besitz, von unserem Zeug, von unserem Geld. Wir sind nur Verwalter. Es gehört alles ihm. Und wir verwalten es nur für ihn. Das heißt aber auch, dass er sagen darf, was wir tun sollen mit seinem Zeug oder mit seinem Geld. Neues Testament sagt uns auch ganz klar, dass Gott und sein Reich die Priorität sein soll in unserem Leben. Jesus hat gesagt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und dann wird Gott euch alles andere hinzufügen, was ihr braucht. Aber das ist das Wesentliche. Also wenn wir geben, sagen wir damit auch, Herr, du bist mein Gott und nicht mein Geld oder mein Zeug. Herr, du bist mir wichtiger als mein Geld und mein Haus und meine Aktien und meine Zeit, weil Zeit ist auch Geld, ne? Und wenn wir geben, dann üben wir Glauben aus. Dann machen wir uns abhängig von ihm und sagen ihm eigentlich, du bist mein Versorger, nicht ich selbst. Du hast mir mein Einkommen verschafft. Du hast mir die Gelegenheit gegeben, du hast mir einen Job gegeben, du hast mir die Fähigkeiten gegeben, du hast mir die Kraft gegeben, du hast mir Erfolg gegeben. Das ist nicht mein Ding, schau, was ich alles geschaffen habe, nee, Gott hat es dir gegeben. Du könntest als Krüppel irgendwo im Dschungel sitzen und hättest gar nichts, hättest auch gar keine Gelegenheiten. Alles, was du hast, hast du von Gott. Also Gott, es ist von dir. Und indem wir Gott es ausdrücken, bewahrt es uns vor Stolz und vor Selbstgenügsamkeit und vor dieser Unabhängigkeit und Autonomie, die so populär ist in dieser Welt. Und wenn wir geben, dann befreit es uns von Habsucht und von Materialismus und von Selbstsucht. Jedes Mal, wenn wir geben, dann geben wir ein Stück von uns selbst. Und das ist gut so. Es befreit uns von dieser Gefahr des Götzendienstes. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, du kannst nicht mir und dem Mammon dienen. Das geht nicht, dein Herz ist nicht groß genug. Irgendwann wirst du dich entscheiden, mir oder für Materialismus zu leben. Wenn wir geben, dann richtet es unser Herz aus. In demselben Kontext sagt Jesus auch, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Also ganz praktisch, ihr wisst es. Wenn du in Aktien investierst, dann wirst du die Aktienkurse beobachten, weil dein Herz hängt dran. Dann wird dir das wichtig sein. Wenn du ein neues Auto hast, dann, oh, mein Auto, ja, dass ja kein Kratzer dran kommt und schön polieren. Und, oh, und wenn wir in Gottesdienst fahren, sehen wir immer wieder Leute, die ihren Götzen anbeten, ihr Auto polieren. Sonntagmorgens, dann wird dir dieses Auto wahnsinnig wichtig sein. Und dasselbe ist, wenn du ins Reich Gottes investierst, dann wird dein Herz dort sein und dann wird dir Gott und sein Reich wichtig sein. Wenn wir geben, dann prüft es auch unser Herz. Jesus hat gesagt, Mammon, Geld, das ist das Geringste. Das ist das Geringste. Und er hat gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielen treu. Und umgekehrt. Und Dwight Moody, dieser bekannte Evangelist, hat gesagt, ich kann mehr über die Geistlichkeit eines Menschen erfahren, wenn ich in sein Scheckbuch schaue, als wenn ich in sein Gebetsbuch schaue. Denn Papier ist geduldig, gell? Labern ist einfach. Aber unsere Geldbörse, die spricht ja schon lauter als unser Mund. Zeigt, wo unsere Prioritäten, unser Herz wirklich ist. Und so ist Geben eine wichtige geistige Disziplin in unserem Leben. Es ist wichtig für unsere geistige Gesundheit. Es ist Teil unserer Anbetung. Und wie sollen wir geben? Neues Testament sagt uns, wir sollen regelmäßig geben. Es ist Teil unserer Anbetung. Zweitens, ich denke, wir sehen das als Prinzip in der Bibel, es sollte spürbar sein. Es sollte ein Glaubensschritt sein. Sonst hat es diese herzausrichtende Wirkung nicht, diese befreiende Wirkung nicht. Also wenn wir uns am Alten Testament orientieren, 10%, 30%, das ist ein spürbarer Betrag, oder? Wenn ich mein Kleingeld in die Spendenbox ausleere, aus der Börse, die voll ist mit grünen Scheinen, dann wird es mein Herz völlig kalt lassen. Also es soll ein Opfer sein, Aufopferung meines Lebens. Drittens, es sollte freiwillig sein. Viertens, es sollte mit Freude sein. Und wenn du nicht mit Freude geben kannst, dann behalte es. Wirklich ehrlich, behalte es. Im 2. Korinther 9, Vers 7 sagt uns der Herr, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, weil irgendwer manipuliert oder so oder Druck ausübt. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also das sollte unsere Einstellung sein. Wow, danke Herr, du hast mich gerettet, du hast dich mir selbst gegeben und du hast mir darüber hinaus noch so viele andere Dinge gegeben. Du bist wunderbar, ich liebe dich, du bist mir der Wichtigste, ich will von dir abhängig sein, ich will Gutes tun in deinem Namen, ich will dich anbeten. Also Herr, hier gebe ich was zurück. Was für ein Segen. Dankbarkeit und Liebe, das sollte unsere einzige Motivation geben, unseren Zehnten oder was immer unser Opfer ist, zu geben. Nicht die Anerkennung von Menschen, so wie die Pharisäer. Oh, ich guck mal, dass mich wer sieht, damit mir irgendjemand auf die Schulter klopft. Jesus sagt, wenn das deine Motivation ist, dann war das deine Belohnung. Die ganze, die du kriegst. Also genieß den feuchten Händedruck, weil... Das wird alles sein. Wir wollen nicht geben aus Habsucht oder weil wir Gott manipulieren wollen, weil wir Gott zu irgendwas verpflichten wollen. Es gibt so ganze Theologien, ich denke an das Wohlstandsevangelium, wo Prediger sagen, gib du mir 10 Euro, dann wird Gott dir 100 geben. Also gib aus Habsucht, weil du noch mehr haben willst. Im Wesentlichen. Hey, wenn die Leute das wirklich glauben würden, dann würden sie dir ihr Geld geben, damit sie 100-fach oder 10-fach bekommen. Ne? Manipulation. Oder so dieses Denken, ach Herr, wenn ich dir treu gebe, dann wirst du mir eine Frau geben oder irgendwie so. Ne? Falsche Motivation. Unser Geben soll nicht aus Habsucht sein, nicht um Gott irgendwie zu manipulieren, nicht irgendwas anderes, sondern einfach ein Ausfluss unserer Dankbarkeit, weil er uns gerettet hat, weil er so gut ist. Zu uns.
Ja, du bist gut. Einem solchen Geber hat Gott Freude. Wird uns nirgendwo gesagt, wie viel wir geben sollen im Neuen Testament. Wird uns viel gesagt, wie wir geben sollen, aber nicht wie viel. Es geht Gott gar nicht um spezifische Beträge. Er hat uns nicht festgelegt auf irgendwas. Die Wahrheit ist, Gott braucht dein Geld nicht. Gott will dein Geld nicht. Gott will dein Herz. Darum geht es ihm. Denkt an die arme Witwe, die einen Cent in den Opferkasten reingeworfen hat und Jesus hat seine Jünger zusammengerufen und gesagt, hey Jungs, guck mal, das müsst ihr sehen. Wow. Ein Cent. Aber es war ihr Herz. Sie hat ihr Herz dem Herrn gegeben. Alles, was sie noch hatte, war ein echter Glaubensschritt. Und Jesus hat es geehrt. Also gib das, was dir auf dem Herzen liegt und das, was du mit Freude geben kannst. Wenn du unbedingt eine Zahl brauchst, dann denke ich, 10% ist ein guter Anfang. Aber was immer. Ich meine, wenn du 100.000 verdienst, vielleicht gibst du 50%. Fühl dich frei. Ich meine, wenn du nicht mit 50.000 Euro im Jahr leben kannst, dann brauchst du sowieso Hilfe. Ne? Dann hast du eh ein Problem. Und wenn du kein Einkommen hast, dann gib halt Zeit von deinen Gaben. Es geht ja nicht nur um Geld. Aber gib. Hauptsache ist, dass Gott dein Gott ist in deinem Leben und dass er dein Herz hat. Gib so viel, was immer nötig ist, dass das der Fall ist. Das ist ein guter Maßstab, gute Richtschnur. Ihm gehört sowieso alles. Und wir sollten gewillt sein, wenn er es uns aufs Herz legt, dass wir gewillt sind, wirklich alles zu geben. Meine, er ist der Herr, ihm gehört es, er ist der Chef, er ist es wert, er ist unser Versorger. Und wenn er sagt, gib, dann gib. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und er wird dir alles hinzufügen, was du brauchst. Das ist sein Job. Wir wollen einfach gehorsam sein, wir wollen ihm ehren. Und ich persönlich habe schon ganz viele Versorgungswunder erlebt, als mein Einkommen menschlich gesehen auf dem Papier nicht gereicht hat. Aber Gott ist absolut treu. Leute, darauf können wir uns verlassen. Das kann ich bezeugen. Soweit eine ganz kurze Zusammenfassung über das, was uns Gott in der Bibel zum Thema Geben sagt. Ich könnte natürlich ein paar Predigten, eine ganze Serie drüber halten. Aber wir wollen uns noch einen zweiten König schnell anschauen, der hier auftritt. Erster König war der Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, ein segnender König, ein gebender König. Er brachte Brot und Wein heraus. Aber als zweites sehen wir hier den König von Sodom. Das ist wirklich ein unverschämter König, ein arroganter Kerl. Erinnert euch noch an die Geschichte. Abraham hat ihn befreit. Abraham hat seine Feinde erobert. Genau genommen gehört die Beute dem Abraham. So waren die Kriegsregeln damals. Der Gewinn, dem gehört alles. Also der König von Sodom sollte eigentlich froh sein, dass er noch lebt und dankbar sein. Aber das tut er nicht. Er tut so, als wäre alles sein. Und seht hier, er versucht, den Abraham herumzukommandieren. Und seht, was er hier sagt, im Vers 21. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seele, die habe, aber nimm für dich. Kommt euch die Stimme irgendwie bekannt vor? Gib mir die Seelen, nimm dir das Zeug. Ich gebe dir die ganze Welt, ich will nur deine Seele. Kommt euch das bekannt vor? König von Sodom ist ein Bild für den Teufel. Er hat seinen Sinn auf jeden Fall. Und weißt du was, wenn deine Seele käuflich ist, dann wird der Teufel dich zumüllen mit allem Zeug, mit allem Reichtum dieser Welt. Hauptsache du lebst nicht für Gott. Und du betest Gott nicht an. Nimm das Zeug, gib mir die Seele. Und seht Abrahams Antwort auf diesen König. Vers 22, da sagte Abraham zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde erschaffen hat, zu dem wahren, lebendigen Gott.
wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Also ich kann nicht für meine heidnischen Kameraden hier sprechen, aber ich will mit dir und mit deinem Zeug nichts zu tun haben. Gut gesagt, Abraham. Also wir sehen hier zwei Könige. Was wirst du ihnen antworten? Welchen wirst du anbeten? Wir sehen hier zwei Lebensphilosophien. Wofür willst du leben? Für Zeug oder für Seelen? Und wir sind ja immer dort gerade, wo wir sein müssen in der Bibel, gell? Und ich denke, es ist eine gute Erinnerung für uns heute, bevor wir in unsere schönen neuen Gemeinderäume ziehen. Ja, wir können uns daran freuen, dass Gott uns das geschenkt hat. Aber Leute, diese Räume sind ein Werkzeug. Und Leute, wehe uns, wenn wir das wie ein Museum oder wie ein Ausstellungsstück behandeln, wenn wir uns irgendwie verliebt sind in ein Gebäude. Ich mag, was der Pastor Chuck Smith gesagt hat zur Zeit der Jesus-People-Erweckung, als sich tausende Hippies bekehrt haben und die wollten sich dann den Gemeinden anschließen. Und die Leute aus seiner Gemeinde sind zum Pastor Chuck gekommen und haben gesagt, oh, wenn wir diese schmutzigen, ungepflegten, bloßfüßigen Hippies zu uns in Gottesdienst lassen, dann wird unser schöner Teppich dreckig. Und Pastor Chuck hat gesagt, wenn das das Problem ist, dann reißen wir den Teppich raus. Punkt. Amen. Der hatte klare Prioritäten. Leute, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Bequemlichkeit, es geht nicht um unser Schmuckstück an Gemeindehaus. Es geht um die Seelen von verlorenen Menschen. Und so werden wir nächste Woche in die Halle ohne Teppich erstmal einziehen. Und der Gottesdienst feiern. Und wenn wir geistig neugeborene Menschen taufen werden nächste Woche, dann lasst uns daran denken, okay? Es geht um die Seelen von Menschen. Und Leute, wenn wir jemals diese Priorität aus den Augen verlieren, dann haben wir unsere Existenzberechtigung als Gemeinde Jesu wirklich verloren. Und wir werden eingehen, wie so viele anderen Kirchen, die das Evangelium und die Menschen aus den Augen verloren haben. Wo wunderschöne Gebäude rumstehen und die sind tot und fast leer. Darum geht's nicht. Und ich mag nicht für Zeug leben. Materielles Zeug ist in sich selbst allein einfach nur leer und ist es nicht wert. Ich will für Menschen leben. Und wenn wir heute aufs Camp fahren, dann geht es in erster Linie nicht darum, dass wir campen oder dass wir Spaß haben. Ich hoffe, das werden wir auch haben. Es geht darum, um Seelen zu erretten. Das ist die Priorität. Und so, worum geht es dir in deinem Leben? Geht es dir um Seelen von Menschen oder geht es dir um Zeug? Wir lernen von Abraham, es gibt Dinge, die es wert sind, dafür zu kämpfen. Also eigentlich nicht Dinge, aber Menschen. Bist du auch dabei? Ich hoffe, weil das ist unser Auftrag. Auch deiner. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Und wir danken dir, dass du der Geber von allen guten Dingen bist. Und wir sind erstaunt über deine Gnade und über deine Barmherzigkeit, dass du, Gott, zu uns gekommen bist und Mensch geworden bist, um uns zu retten. Und dass du dich als Mensch nochmal erniedrigt hast und bis zum Letzten, bis zum Tod am Kreuz lesen wir. Wow, das beeindruckt uns. Und Herr, wir sind so beeindruckt, wie treu du über die vielen Jahre warst, wie treu du uns versorgt hast. Und wir sind so dankbar, dass du uns beschenkst, Herr. Wir haben es gar nicht verdient, Herr, dass wir so als kleines Gemeinchen so schöne Räume haben dürfen. Danke dafür, Vater. Und wir beten aber, dass unsere Herzen richtig ausgerichtet bleiben. Ich bete das für uns als Gemeinde, mit dem schönen neuen Gebäude, was du uns anvertraust. Ich bete das aber auch für
jeden von uns persönlich mit all dem Zeug und den schönen Dingen, die du uns anvertraut hast. Herr, lass uns sensibel sein für deine Führung. Lass uns sensibel sein dafür, wie du dein Zeug einsetzen willst. Herr, es ist ein Werkzeug für größere Dinge. Furchtbarer Herr, wenn es uns beherrscht, aber ein gutes Werkzeug. Und Vater, so bitten wir vor allem, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, Herr, dass wir diese gebahnten Wege im Herzen haben, damit wir für dich und dein Reich zuerst leben und das, was wirklich zählt. Hilf uns dabei. Wirke du in unserem Herzen das Wollen und das Vollbringen. Danke, 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 Herr, für deine große Güte und deine Liebe und deine Geschenke, deine Treue. Wir lieben dich, du bist wunderbar. Wir wollen dich anbeten und für dich allein leben. Und Vater, bitte hilf uns, dass wir noch viele Menschen mit zu dir in die Ewigkeit nehmen können. Hilf uns dabei, Herr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.